The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. Some of y'all might have heard I made the cross-country move from LA to New York last year, and Wayfair has definitely helped me create the feeling of home wherever I am. I love a cozy couch and a comfy living room that feels like our little sanctuary for our family. And I love vases, I love candles, I love anything that kind of makes you feel at home and peaceful. Anyway, something about me is I love options when it comes to making my home more me. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. Everyone loves a good deal. I mean, who does not want free and fast and easy delivery? Come on. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Diese Woche mal wieder mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung Carsten Kellermann. Auch letzte Woche ausgesetzt. Hallo Carsten.
So sieht's aus. Jetzt wieder da und ich sage Hallo.
In englischen Wochen wird ja gerne mal rotiert, das haben wir sozusagen auch gemacht. Ich hing da noch im Hotel in Wolfsburg und habe das dann Hanna und Thomas überlassen, über Bayern und Wolfsburg zu reden. Wir reden jetzt nicht mehr über diese Spiele, sondern über den Abschluss des fixen Dreiklangs zum Start ins neue Jahr. Das 1:3 bei Bayer Leverkusen, also die 1:3-Niederlage, 1:3, sage ich mal aus der Sicht, wie man es so formuliert, heimauswärts, wäre natürlich super gewesen. Aber nein, Borussia hat die dritte Niederlage in Folge kassiert. Und Carsten, das ist tatsächlich ein Novum. Es fühlte sich ja auch gerade letztes Jahr nicht so an, aber 3 Spiele in Folge hat Borussia unter Gerardo Seoane noch nicht verloren. Es war so ein bisschen zu befürchten und gerade nachdem die ersten beiden verloren war, jetzt sicherlich fast am wenigsten überraschend, dass es dann auch in Leverkusen schiefgegangen ist.
Ja, wir hatten ja vorher geschrieben, das Erwartbare kann gut eintreten in Leverkusen und es ist eingetreten. Und Gladbach war auch weit davon entfernt, das anders zu gestalten. Leverkusen ist einfach eine andere Hausnummer und dennoch, und darauf haben die Borussen dann, finde ich, auch zu Recht hingewiesen, ist es ja auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Das muss man klar sagen, weil ich fand gerade bis zum 0:1 haben die Gladbachers wirklich richtig gut gemacht, haben mit dieser defensiven Ausrichtung, die Gerardo Seoane gewählt hatte, den Leverkusenern doch die Möglichkeiten genommen, in ihr schnelles Umschaltspiel zu kommen. Bayer tat sich da auch schwer, das Spiel plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Und Yannick, dann hat tatsächlich ein Gladbacher Einwurf, war sozusagen der Gamechanger. Robin Hack war an der Seitenlinie, war sehr engagiert, wie man ihn kennt, impulsiv, machte dann das Spiel, wollte das Spiel schnell machen mit einem Einwurf zu Philipp Sander.
Der Ist ihm gelungen.
Ja, der Sander verliert den Ball und dann kam Leverkusen Gladbach ungeordnet direkt in den Konter rein und der Florian Wirtz alleine vorm Torwart, im Grunde war es ein Elfmeter und ja, sehr ärgerlich, weil gerade die Gladbacher haben Leverkusen sozusagen reingebracht.
Ja, genau, es war gar nicht diese Abwehrschlacht wie im Januar, vor fast genau einem Jahr, als Roland Wirkus ja jetzt auch nach diesem Spiel sagt, ja, wissen sie eigentlich auch nicht bis heute, wie sie diesen Punkt geholt haben. Und so war es ja auch. Das war ja völlig absurd im Prinzip, dass das damals 0:0 ausging. Und du hast gesagt, es plätscherte dahin, aber dann Bayer Leverkusen mit einer Eiseskälte und einer Klasse natürlich, was dieses Umschalten von Xhaka angeht, was Wirtz angeht. Kuitakura war vielleicht ein bisschen selbstbewusst in der Szene, wenn er ihn irgendwie stellt, wenn er sich absetzt, wenn er einfach wartet, bis er vielleicht auch Hilfe bekommt. Aber aber er ist so all in gegangen. Das wäre natürlich super gewesen und hätte gut ausgesehen, wenn es funktioniert hätte. Aber ja, dann hat Wirtz den Ball vorbeigelegt und ich glaube, es war wirklich dann auch wahrscheinlich Expected Goals mäßig ein Elfmeter. Moritz Nikolas verladen und ja, das ist natürlich gerade in der ersten Halbzeit das Schlechteste, was so im Spiel passieren kann. Gnädigerweise haben die Statistiker einen Kopfball von Rocco Reitz nach einer Ecke als Torschuss gezählt, sonst hätte es in der ersten Halbzeit, wie schon gegen die Bayern, gar keinen gegeben. Nur, Carsten, es lief dann eben nicht wie gegen die Münchner, als Borussia ja wirklich gut aus der Pause kam, ihre beste Phase hatte, aktiver wurde. Das Dahinplätschern ging irgendwie so weiter. Naja, und dann war es nicht so ein richtiger individueller Fehler, sondern mal wieder ein Elfmeter, der das Spiel im Prinzip schon entschied.
Ja, also dieses Dahinplätschern war ja eigentlich so ein bisschen im Sinne der Gladbacher. Ich sag mal, wenn man so ein Spiel lange dann noch bei 0-1 hält und dann vielleicht darauf hofft, ich erinnere an die große Kopfballchance von Tim Kleindienst gegen die Bayern, dann plötzlich da die Option zu haben und vielleicht dann den Ausgleich zu erzielen, auch vielleicht relativ spät, den Gegner so ein bisschen einlullen, wenn man das so nennen darf, und Gladbach damit dann so ein bisschen das Heft ja in die Hand gibt. Ja, aber man hatte natürlich immer das Gefühl, Jannik, dass Leverkusen da noch mal richtig nachlegen kann. Und wenn die dann gefährlich in den Strafraum kam, wie in der von dir angesprochenen Szene, die Hereingabe, und ja, dann war sie draußen, die Hand von Julian Weigel, der ja schon in Wolfsburg mit seinem faulen Elfmeter verursacht hatte, dann war sie draußen und natürlich ist es wieder ein Diskussionspunkt, hat er sich weggedreht, war es jetzt wirklich ein Elfmeter, und ja, es war ein Handspiel und es war vor allem eines, was keine klare Fehlentscheidung war und deswegen der VAR eben auch nichts korrigiert hat. Und ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, du hast ja die Fernsehbilder gehabt, Thomas Krulke und ich waren im Stadion, haben es dann natürlich auch auf dem Bildschirm nochmal gesehen, aber ja, es war halt ein Handspiel und da ist halt diese Unklarheit, die eben herrscht, heutzutage immer wieder da. Und darüber haben sich die Gladbacher am Ende beschwert. Da muss ich sagen, dann auch ein bisschen zu Recht.
Ja, ich finde es gar nicht das verwerfliche, skandalöse, dass es diesen Elfmeter gibt. Ich finde dann nur in der Rückschau ist immer noch wahnsinnig, dass es diesen bei Guirassy gegen Dortmund nicht gab. Also, und das jetzt ja auch gesagt wurde, ja, irgendwie so ist halt die Regel und man kann ja auch argumentieren, er hält letztlich ja die Flanke auf. Ja, aber mein Gott, Guirassy hat eine große Chance verhindert. Nicht pur absichtlich, aber da wurde es auch dargestellt, als wenn das ja die Regel wäre, was irgendwie im Nachhinein halt nicht so stimmte. Es gab ja diesen Umschwung spätestens nach der EM, dass mehr ins Kalkül gezogen werden muss, wenn auch ein wirklich Torschuss aufs Tor verhindert wird mit einer Hand, die jetzt nicht komplett angelegt ist. Ja, und du hast es richtig gesagt, es ist dann so, Schlager war es ja nicht, man hat schon immer seine Pappenheimer im Kopf, Harm Osmas, wenn er nicht pfeift, dann sagt ihm vielleicht auch der vierte Offizielle, aufgrund der aktuellen Rechtsprechung und der Tendenz, nicht so viel einzugreifen, nicht, komm, dreh das vielleicht mal um. Deswegen hatte ich gerade auch Daniel Schlager im Kopf. Es gab ja diese Elfmeter-Diskussion bei Frankfurt gegen Dortmund am Freitag, als halt nicht gepfiffen wurde, der Schiedsrichter die Tendenz hatte, nee, eher nicht. Und dann wird er eben auch nicht umgedreht bei 60-40 Angelegenheiten, was man ja wirklich zeitweise gemacht hat. Deswegen ist es eben vor allen Dingen ärgerlich, irgendwie halt auch vertretbar, kein großer Skandal, ist halt dann schon immer ein sehr großer Eingriff in die Statik des Spiels, wenn es eine 75-prozentige Torchance geschenkt gibt für den Gegner. Naja, und da Borussia Mönchengladbach keine Elfmeter pariert und Moritz Nikolas da ja so ein bisschen noch im Jan-Sommer-Stil unterwegs ist und auch nicht so richtig nah dran, ist der Ball halt drin. Es steht 2-0 und ja, das Spiel ist im Prinzip gelaufen.
Ja, die Kollegen aus Leverkusen haben geschrieben, Florian Wirtz macht den Unterschied. Er schoss diesen Elfmeter rein und ja, wenn der da antritt, dann hat man auch nicht die ganz große Hoffnung, dass der Nikolas da jetzt was tut. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ein Kollege ihm so angezeigt hat, geh von dir aus gesehen in die linke Ecke, dort flog der Ball dann auch rein, aber ja, es ist halt, Florian Wirtz ist halt nicht irgendwer und macht dann dieses 2-0, wie sagte mein Sitznachbar, sagte der Kölsche Jung, trifft gerne zweimal gegen Gladbach, der kam ja damals vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen und machte das Spiel damit zu und das ist eben das Entscheidende und das ist auch das, was Roland Wirkus dann angemerkt hat, dass eben durch diese Elfmetersituation, er hat genau wie du auch eingeordnet, ja, natürlich kann man den Elfmeter geben, aber bitte dann gib uns auch den Elfmeter von Guirassy. Und da sagt er, ja, du bist halt so weit drin, dass du vielleicht dahin kommst, möglichst lange dieses 0-1 zu halten und damit im Spiel zu bleiben. Aber das 0-2 war dann im Grunde der Deckel drauf auf das Spiel. Und ja, danach war dann auch Gladbach, es wurde noch ein bisschen gewechselt. Es war ja eine sehr defensive Aufstellung, die Sioane gewechselt, sich entschieden hat. Wechselte dann die Kreativen ein, die alle auf der Bank saßen. Stöger,
die bereit standen, als es den Elfmeter gab. Also sie sollten beim Stand von 1-0 eingewechselt werden.
Er hatte also was vor, der Trainer, das ist richtig, und das unterstreicht ja, was ich gesagt habe, dass die Gladbacher schon drauf gegangen sind, diese knappen Rückstand vielleicht dann noch mit einer einzigen Aktion zum Unentschieden zu machen. Wie gesagt, Erinnerung an den Kopfball von Kleindienst gegen die Bayern, der knapp drüber ging. Ja, und dann stand es eben 0-2, die Kreativlinge kamen trotzdem rein. Gladbach wirkte dann auch ein bisschen besser, wobei ich jetzt auch mal zu behaupten wage, dass Leverkusen mit diesem 2-0 und angesichts der anstehenden englischen Wochen natürlich auch das Ganze ein bisschen zurückgeschaltet hat und Gladbach somit dann auch das Ganze leichter gemacht hat, mit ins Spiel zu kommen. Ja, und ja, das 3-0 fiel dann auch noch zwangsläufig. Schick schießt das Tor. Schick schießt ja im Moment dauernd Tore. Und Schick schießt vor allem auch gerne gegen Gladbach Tore. Also wurde auch das umgesetzt. Zu leicht, finde ich, zu leicht. Ein langer Lauf durchs Mittelfeld, nicht groß angegriffen, der Pass. Also da sind die Gladbacher dann leider, erinnerte das ein bisschen an Wolfsburg, wieder ein bisschen zu flapsig gewesen.
Wobei ich wirklich, wenn man überlegt, was Leverkusen da qualitativ hat und macht und wie das gesamtmannschaftlich aussieht, das ist einfach schon auf einem richtig hohen Niveau. Das ist, ja, ich würde mal sagen, Champions League Viertelfinal-Niveau. Das ist in einer Liga, in der es den FC Bayern nicht gäbe, wahrscheinlich eine sehr souveräne Meisterschaft. Jetzt zumindest hat man die Fantasie, dass sie es nochmal eng machen können, gerade wenn sie die Bayern dann auch zu Hause schlagen würden. Also das ist schon von den Abläufen her und dieser Selbstverständlichkeit, auch Granit Xhaka da, wie der die Fäden zieht und wie Florian Wirtz wirklich ja mal von Monat zu Monat besser wird und Schick eiskalt vom Tor ist. Also ja, das ist einfach schon auf einem Niveau, wo man sagen muss, okay, das war jetzt vielleicht nicht der große Lackmustest für Gladbach und für den weiteren Verlauf der Saison, dieses Spiel. Das war, wie du eingangs gesagt hast, das Erwartbare. Man hat sich einigermaßen aus der Affäre gezogen, hat jetzt nicht komplett enttäuscht. Ich fand das so ganz gut bei den Noten, die Thomas gegeben hat. Da gab es, glaube ich, nur eine 5 für Robin Hack. Am Ende viel so im Viererbereich. Ja, also ausreichend in dem Sinne, dass es reicht, um nicht irgendwie abgeschossen zu werden. Man hätte natürlich wahrscheinlich sehr viele Zweien gebraucht, um ansatzweise was holen zu können. Aber das haben jetzt nun mal auch 11 Mannschaften in Folge nicht gegen Leverkusen, die so viele Pflichtspiele ja in Serie gewonnen haben. Deswegen, ja, hat man so eine gewisse Neigung, das Spiel relativ schnell abzuhaken und ja vielleicht nochmal kurz über so Personal zu reden, wie das aussah, denn ja, es ist ja ein bisschen mehr Bewegung gerade drin bei Borussia, weil Franck Honorat weiterhin ausfällt, weil Nathan Gumo nicht dabei war und deswegen gab es eine Formation, die es so noch nie gab in der Saison, zumal Alassane Player und Kevin Stöger beide auf der Bank saßen. Das ist auch eine Premiere gewesen, oder?
Ja, also die kreative Abteilung, ich nehme jetzt mal Florian Neuhaus noch dazu, der natürlich anders als Player und Stöger dasteht, der doch komplett außen vor ist, aber mit Sicherheit einer der Kreativen in der Mannschaft ist, saßen also alle draußen. Roland Wirkus hat gesagt, man habe sich für defensivere Profile entschieden. Philipp Sander kam wieder rein, es war ja diese Dreier-Sechs, die es auch so gegen die Bayern gab, um einfach abzufedern, was von Leverkusen da kommt. Ich finde das in so einem Spiel legitim. Damals Marco Rose hat ja eine Dreierkette mit Dennis Zakaria so als Geheimwaffe gegen die Top-Mannschaften aus Baldowa. Bei Sioane ist es jetzt eben diese Triple-Sechs, mit der man dann einfach die Räume auf den Seiten und im Mittelfeld deutlich verengen will, um da keine Freiräume zu geben, gerade was das Tiefenspiel angeht. Naja, und es hat, wie gesagt, ja auch phasenweise wirklich gut funktioniert und da sind wir eben bei diesem Robin Hack, der im Moment doch ein bisschen unglücklich unterwegs ist, in meinen Augen, selten mal wirklich konkrete Aktionen auf den Platz bringt und dann eben mit diesem Einwurf, vielleicht auch, weil er einfach was bewegen will, weil er einfach merkt, dass im Moment bei ihm so ein bisschen es ein bisschen hakt, wollte dann in dieser Situation, hat er auch erklärt, er hat nach dem Spiel, hat er sich gestellt, hat darüber gesprochen, hat gesagt, ja, ich wollte das Spiel schnell machen, weil ich gedacht habe, die Leverkusener sind vielleicht unsortiert in der Situation, falsche Entscheidungen. Und das ist das, was im Moment so ein bisschen sein Spiel ja auch prägt. Die falschen Entscheidungen, Laufwege, Passwege oder Abschlüsse. Es passt alles nicht so ganz genau. Er hat sich aber, fand ich, dann in der Mixzone nach dem Spiel gut verkauft und hat ganz klar gesagt, Leute, wir wollen jetzt wieder anders rangehen, wir wollen jetzt wieder punkten. Und ja, du hast gesagt, das Leverkusen-Spiel abgehakt, wobei da hake ich mal kurz ein. Schade, dass Gladbach nicht in der Lage ist, im Moment gegen Top-Mannschaften vielleicht auch mal ein Zeichen zu setzen. Da habe ich mir schon ein bisschen erhofft, gewünscht, wir haben ja auch im Podcast vor dem Bayern-Spiel drüber gesprochen, da vielleicht mindestens mal einen Punkt aus dieser Spieletrilogie einzufangen. Und das hätte ich mir schon gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Ja, Kopfball-Kleindienst gegen Bayern hätte was bringen können. Wer weiß, wenn Tschantschara gegen Wolfsburg ausgleicht, ob da vielleicht das Spiel auch anders läuft. Aber in der Summe stehen drei Niederlagen und die muss man erstmal verdauen.
Ja, die gute und zugleich schlechte Nachricht ist, man bekommt in nächster Zeit weitere Chancen gegen Top-Mannschaften. Nach dem Bochum-Spiel dann eben in Stuttgart, die wieder auf Champions-League-Kurs sind, und gegen Frankfurt, das ja eigentlich relativ klar, würde ich sagen, drittbeste Team in der Bundesliga aktuell. Also ja, eigentlich die Nummer 3 und 4, nachdem man jetzt die 1 und 2 schon hatte. Und dazwischen aber eben dieses Spiel gegen Bochum. Und da war die Zuverlässigkeit ja wirklich groß gegen diese Mannschaften in der Hinrunde. Da gab es fast durchweg Erfolge. Ich muss mal gerade gucken, so wie die Tabelle jetzt aussieht, hat man ja in der Hinrunde gegen die letzten 6 irgendwie gewonnen. Sprich aber auch nur einen Sieg gegen die anderen. Genau, gegen die letzten 6 der Tabelle gab es ausschließlich Siege, weil es Augsburg auf Platz 12 ist. Und darüber hinaus muss ich jetzt schon suchen. Wo gab es denn den anderen? Bremen, ja. ja, erhöht natürlich aber auch die Siegpflicht jetzt gegen den VfL Bochum. Ich glaube, wir wollen jetzt gleich erst ausführlicher darüber reden und vielleicht kurz den Transferblock einschieben. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, oder?
Ja, definitiv. Wir werden uns mit Bochum ja auseinandersetzen. Vielleicht noch eins zu dem, was du gerade gesagt hast. Jede Niederlage baut natürlich auch Druck auf. Das ist ganz klar. Und die Frage ist halt, wie realistisch es wirklich gewesen ist. Also ich fand jetzt gegen Leverkusen war es absolut unrealistisch, irgendwas zu holen. Du hast es absolut korrekt gesagt, die Mannschaft ist so gut, da staunt man wirklich. Naja, und die Bayern, das muss man halt auch sagen, die haben jetzt ja auch dieses Jahr begonnen mit der klaren Ansage, dass sie eigentlich keine Lust haben, diese Meisterschaft Leverkusen nochmal zu überlassen. Und wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, das war dann auch schon extrem dominant. Da sieht man dann einfach wirklich den großen Unterschied zwischen Borussia Mönchengladbach 2025 und Bayern München und Bayer Leverkusen. Gladbach war mal näher dran vor einigen Jahren, ist im Moment wieder weiter weg. Trotzdem gibt es natürlich dann Spiele wie der Bayern in Mainz, wo dann eben doch jemand in der Lage ist, da diese Punkte zu holen, von denen ich eben sprach. Und das finde ich ein bisschen schade, dass da eben nichts mehr rumgekommen ist. Naja gut, und das Spiel in Wolfsburg, Gerardo Seoane hat selber gesagt, das ist eine Mannschaft auf Augenhöhe. Wobei ich auch da sage, in Wolfsburg ist es für mich auch schon so, dass man von einer Gladbacher Niederlage zumindest ausgehen kann. Aber auch da, die letzten Spiele dort ja doch erfolgreicher gestaltet. Schade. Also schon auch eine Chance vertan und damit, du hast gesagt, der Druck groß. Und die Frage ist jetzt, wie groß ist der Druck, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden? Denn ich glaube, wir beide, wenn wir jetzt über Franck Honorat reden, sind nicht gerade positiver Dinge, dass der in Kürze zurückkommt, oder?
Ja, man hat dann am Ende immerhin noch ein Tor mal wieder ohne ihn erzielt. Das fällt ihnen ja statistisch gesehen 4-mal so schwer wie mit ihm. Das unterstreicht den Wert, den er einfach für Borussias Offensivspiel hat. Und
wobei,
ja,
da will ich ganz kurz mal reingrätschen. Schöne Flanke von Luca Netz. Ich sehe ihn ja oft auch kritisch, aber da muss ich sagen, das war ja fast eine Honorarflanke, die also wirklich genau passte, schön geschlagen. Wer weiß, was da in Zukunft noch möglich ist. Also da kann man nur sagen, Flanken lohnt sich auch für die anderen.
Ja, war ja fast eine Jan-Niklas beste Flanke, ne? Von der linken Seite. Könnte man auch sagen, dann stimmt der Fuß sogar.
Gute Überleitung.
Aber sagen wir es auch so, Jan-Niklas beste Flanken wird es zu wie viel Prozent nicht geben in Gladbach? Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Also das Interesse war und ist schon sehr konkret, dass können wir sozusagen für bürgen, sofern man das dieses Wort benutzen kann in Sachen Transfermarkt. Aber wir können auch versichern, dass es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass es hinhaut, weil eine Laie, wenn schon nicht ein Sofortkauf von Benfica Lissabon, mit einer Kaufpflicht verknüpft werden soll. Und also das könnte Borussia in ganz niedrigen Höhen vielleicht machen, aber nicht im Bereich von den 12 Millionen Euro, die da im Gespräch sind. Das können andere Clubs, das könnte vielleicht sogar der SC Freiburg, aber genau, selbst das ist eben fraglich. Aber im Grunde ist Borussia eben raus, was, wenn das, wenn es um diese Kondition geht, man hätte Beste gern gehabt, aufgrund seines Profils, weil er eben auch ein Linksfuß ist. Da gibt es ja jetzt auch wirklich nicht so viele Starke in der Offensive bei Borussia. Und ja, deswegen im Prinzip muss man das Thema jetzt gar nicht weiter diskutieren, weil es so gut wie durch ist. Und darüber hinaus, Carsten, bahnt sich jetzt im Winter auch nicht viel an.
Ja, tatsächlich sieht es so aus. Ich meine, Stand jetzt ist, glaube ich, immer ein wichtiger Zusatz, wenn man über Transfergeschichten redet. Denn je näher das Ende des Transferfensters rückt, desto unwahrscheinlichere Dinge können ja teilweise auch passieren. Ich sag jetzt mal beim Beste, der ja unbedingt offenbar weg will aus Lissabon, und es geht gar nichts anderes. Wer weiß, vielleicht wird dann das Ganze auch nochmal in Fahrt kommen, ohne da jetzt ein Ausrufezeichen hinterzumachen, sondern einfach nur ein Können kann vielleicht und sagt niemals nie im Fußball. Das ist ja einfach die Geschichte. Aber dass jetzt große Angebote für Borussia-Spieler reinkommen, die dann dazu führen, dass man wirklich umfangreiche und schon auch wirkliche Signature-Transfers machen kann. Das sehe ich auf gar keinen Fall. Möglicherweise gibt es noch eine Laie mit Ranos. Fukuda, da habt ihr in der vergangenen Woche schon was zu geschrieben. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob Gladbach den ausleihen sollte, um dem Erfahrung zu geben, weil der sammelt ja gerade Erfahrung, und zwar in Gladbach, ist im Moment, wenn man so will, Mittelstürmer Nummer zwei, weil er schießt halt Tore im Gegensatz zu Thomas Cvancara. Da würde ich fast sagen, würde ich gar nicht verleihen. Und dann bleibt ja fast nur noch Ranos. Olschowski ist schon ausgeliehen. Und ja, ansonsten Florian Neuhaus war zumindest in der Bild zu lesen, will trotz allem, trotzdem er doch eigentlich komplett außen vor ist, nicht wechseln.
Es hängt so ein bisschen vieles an Cvancara und Ngumu. Natürlich hängt auch ein bisschen Hoffnung noch an ihn, dass das auch hinhaut. Das wäre auch am besten, weil es halt keinen großen Markt zu geben scheint, zumindest keinen, wo so viel Geld bezahlt wird, wie Borussia sich vorstellen würde. Deswegen muss es zumindest mal dieses halbe Jahr in Gladbach klappen. Es deutet aktuell nicht so viel darauf hin, wobei Ngumu eben jetzt wochenlang auch nicht die Chance hatte, den Eindruck zu widerlegen. Ja, und so rücken eben Leute wie Fukuda in den Fokus, der dem zumindest Cvancara dieses eine Tor in diesem Jahr jetzt voraus hat und da, ja, doch eine gewisse Eiseskälte und Effizienz vom gegnerischen Tor bewiesen hat. Ich fand es ein bisschen ja komisch dann wieder vom Kader, also jetzt logisch irgendwie auf die drei zentralen Mittelfeldspieler zu setzen, wobei Rocco Reitz ja auch sehr viel rechts unterwegs war. Ja, aber dann dieses Vakuum auch so gar nicht zu füllen. Ich bin ja doch irgendwie der Meinung, dass man dann so einen dritten Flügelspieler halt heranziehen müsste, wie ein Noah Pesch, aber der war jetzt eben wochenlang gar kein Thema und auch bei der U23 war im Urlaub und so weiter. Von daher fehlen dann so die Wechseloptionen, also die ganz klaren eben. Man muss dann diese Cvancara-Nummer machen, die in meinen Augen, auch wenn er vielleicht lieber über diese Seite kommt, halt ja gar nichts mit dem zu tun hat, was Honorar von da verkörpert. Ja, und dass Florian Neuhaus wirklich gar kein Thema ist, also ist ja schon fast ein böses Wort, wenn man sagt, jemand ist eine Kaderleiche, aber also jemand, der irgendwie meistens, wenn er nicht, oder immer im Kader ist, wenn er nicht verletzt ist, aber in der Regel nicht spielt und irgendwie so mitläuft, das ist ja schon enorm.
Ja, sah zwischendurch mal anders aus, was da jetzt passiert ist und warum Neuhaus jetzt gerade wieder gar kein Thema ist, schwer abzuschätzen. Roland Wirkus hat allerdings nochmal betont, dass die hinten dran sind. Ich nenne da vor allem natürlich auch Kevin Stöger, der sich mit Sicherheit seine Gladbach-Zeit auch ganz anders vorgestellt hat. Er wird aber im Gegensatz zu Neuhaus regelmäßig eingewechselt, hat aber im Vergleich zu seiner Bochumer Zeit eine winzige Spielzeit von knapp 26 Minuten im Schnitt seit dem Augsburg-Spiel. Das ist sehr dünn und ja, klar, der hat sich das anders vorgestellt und Neuhaus war mal eine andere Option. Wir haben ja auch da die Geschichte gemacht. Es scheint jetzt wieder in eine andere Richtung zu gehen. Und was Schwanscharer angeht, ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das so schlecht ist mit dem auf dem Flügel. Gerade so diese körperliche Präsenz, gerade jetzt auch, werden wir gleich drüber reden, gegen Bochum. Ich bin einfach der Meinung, der muss jetzt langsam einfach mal sein Potenzial abrufen. Das hat auch Sioane in Leverkusen gesagt, dass das einfach das noch nicht passiert ist. Er hat ja eine gewisse Geschwindigkeit. Na klar, ein ganz anderer Spieler als Franck Honorat, auch schon alleine wegen seiner Größe. Aber warum soll er nicht über den Flügel was Vernünftiges machen? Das ist ja eine Position, die er auch kann. Und vielleicht ist jetzt dieser Ausfall von Honorat dann einfach jetzt mal der Druck auf Schwanscharer da, dass er mehr spielt, aber dann bitteschön auch endlich mal anfängt zu liefern. Es liegt jetzt wirklich ein bisschen an ihm, weil Gummo hat jetzt einige Zeit nicht gespielt und jetzt gerade gegen Bochum könnte ich mir das schon vorstellen. Und ja, Noah Pesch, schwierig. Fukuda spielt jetzt öfter, Kirodia ist reingekommen. Also
ich sehe das gar nicht unter diesem Deckmantel, ne, wo ich ja dann auch oft kritisch unterwegs war, die irgendwie Leute aus der Jugend und aus dem U23 kriegen keine Chance. Ich sehe es einfach so von der Kaderlogik her. Ne? Also du hast zwei rechte Flügelspieler oder überhaupt zwei Flügelspieler, du hast eigentlich nur drei so richtig im Kader und dann ist keiner drin. Also oder auch Borges Sanchez war ja auch nicht im Kader, der zumindest diese Option hatte. Also Neuhaus wird nicht eingewechselt, dann hätte man zumindest Borges Sanchez für 5 Minuten gehabt wahrscheinlich. Warum auch immer, kann ja auch sein, dass man ein Tor nur zurückliegt am Ende und alles nach vorne wirft und dann einfach einen passenden Flügelspieler nochmal reinwerfen will. Also das verstehe ich nicht so ganz. Wäre natürlich eine riesige Ohrfeige für Neuhaus, dann nicht mal mehr im Kader zu stehen. Aber wenn er in dem Sinne nicht gebraucht wird, dann ja, muss er ja auch eigentlich nicht drinstehen.
Ja, ich sehe ja für die linke Seite auch immer noch Lasso Plea als eine Option. Er hat ja wirklich richtig gute Spiele so über den halben Flügel gemacht, gerade mit seinem Einlaufen. Er ist natürlich kein Flankenspieler, das ist klar. Jetzt hat man in Tim Kleindienst den Zentralstürmer, den man lange nicht hatte. Da ging es wirklich mehr darum, sich durchzuknickern. Jetzt geht's um die Flanken. Naja, und manchmal denkt man ja auch, was ist eigentlich mit Luca Netz, der ja auch eigentlich die offensivere Ausrichtung hat und wie gesagt, die Flanke, die er jetzt da geschlagen hat, die war schon mit Sicherheit die beste, die es im ganzen Spiel gab, um das Wortspiel mal zu nutzen, aber warum nicht ihn auch auf diese Seite mal zu stellen und sagen, jetzt sei einfach mal links außen. Er ist schnell, er kann auch ein bisschen 1 gegen 1, defensiv ist er nicht so stark wie Lukas Ulrich. Wer weiß, was sich da zumindest jetzt als Option mal noch tut, wobei ich jetzt gegen Bochum, da werden wir gleich drüber reden, da mit Sicherheit nicht die Option sehe, aber ja, schwierig.
Ja. Aber das ist ja immer so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass man lieber so wirklich alle 16 Optionen auslotet, die es gäbe, anstatt an so klaren zu arbeiten. Das ist ein bisschen der Vorwurf, den ich dann auch bei Ulrich hatte, dass ja erstmal Leiner gespielt hat und ne, 2 Spiele und dann Ulrich reinkam. So, was ich dann immer gesagt habe, man am Ende ne, zum Glück gezwungen. Aber klar, kann man von allen Seiten immer diskutieren, nur irgendwie fiel mir das so bei der Kaderzusammensetzung am Samstag eben auf. Jetzt ist die Frage, ob wir personell schon in die Vollen gehen oder erst nochmal ein bisschen generell über Bochum sprechen. Borussias Lieblingsgegner der vergangenen 2, 2,5 Jahre plus die von uns schon formulierte Siegpflicht, ja, wird er spannend. Aber eben auch ankämpfend, Carsten, gegen den großen Topspielfluch. Borussia seit 18:30 Spielen am Samstag nicht mehr gewonnen.
Tja, da ist die Frage, was größer ist. Das Bochum-Glück oder der Topspielfluch? Also Bochum seit der Relegation 2011 auf jeden Fall Lieblingsgegner von Gladbach da sich durchgesetzt und nach dem Wiederaufstieg der Bochumer eine Niederlage nur kassiert. Ansonsten alles gewonnen. Wichtige Siege teilweise auch die meisten Tore 5:2 vergangene Saison in der Sioane-Ära in einem Spiel geschossen. Auswärts vergangene Saison der erste Sieg, jetzt der erste Sieg der Saison und auch noch auswärts. Also da kommt einiges zusammen und dann kommt ja noch dazu, dass Bochums Trainer Dieter Hecking heißt. Dieter Hecking, der hier in Gladbach einen guten Job gemacht hat, Gladbach als letzter Trainer in den Europapokal geführt hat auf Platz 5 und jetzt ja, diese Mission übernommen hat, den VfL Bochum zu retten. Und da ist was drin. Also Bochum gegen Leipzig dieses 0-3 aufzuholen, da aus der absoluten aussichtslosen Situation nochmal rauszukommen, das zeigt schon, dass die unangenehm sein können. Aber ich bleibe dabei, Gladbach muss, soll und kann dieses Spiel gewinnen. Und da gibt es gar kein Vertun. Und da muss jeder, der Trainer muss klar die Aufstellung danach ausrichten. Wir werden gleich drüber reden. Die Mannschaft muss das im Kopf haben. Denn, naja gut, und du hast den 18:30 Fluch. Da gibt es eigentlich keine bessere Möglichkeit, als damit jetzt ein Ende zu machen. Also, ja, was soll
man sagen? Die DFL scheint ja, also ne, wenn sie dich gegen den Tabellenletzten im 18:30-Spiel zu Hause ansetzt, scheint sie ja zumindest so ein bisschen helfen zu wollen.
Sonst ja, das ist nett.
Sonst liegt es ja so ein bisschen daran, dass natürlich Topspiele, weil sie deswegen auch so heißen, oft gegen Bayern, Dortmund, Leverkusen sind. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die ja, fast die Hälfte aller Gladbacher Topspiele der Geschichte, seit 2009 gibt es das ja in der Form, wandern eben gegen diese Gegner. Klar, da haut es dann nicht so hin. Wobei ich mir auch nachgeguckt habe, in den anderen Spielen gegen Bayern und Dortmund zu anderen Uhrzeiten lief es viel besser. Also scheint doch was dran zu sein. Jetzt also mal der Versuch gegen den VfL Bochum. Ja, wenn man sagen würde, ja, muss halt gewinnen, gibt kein Vertun, aber könnte jetzt aufgrund der jüngsten Konstellation auch einfacher sein. Also da kommt halt dann so ein Tabellenletzter mit Aufwind, mit dem Ex-Trainer, also mit ganz viel ausgerechnet Potenzial. Also zumindest gibt es eh nicht in der Bundesliga, weiß ich, aber nach Selbstläufer riecht das jetzt nicht.
Ja, es muss aber einer sein. Also da würde ich jetzt einfach mal sagen, so Selbstvertrauen, so stark sollte das Selbstvertrauen der Gladbacher auch nach den drei Niederlagen sein, dass sie eben diese Serie gegen die Mannschaften aus dem unteren Drittel da wirklich fortsetzen. Abgesehen davon, dass es nicht nur um Selbstvertrauen geht, sondern wirklich die absolute Pflicht ist. Nochmal, danach dann in Stuttgart, dann kommt Frankfurt, wobei ich sage, da sollte man dann vielleicht auch mal seinen Ansatz nicht gegen Spitzenmannschaften irgendetwas zu holen, ein bisschen verändern als Gladbach. Aber wenn man dann auf die Hinrunde oder die ersten 15 Spiele schaut, dann sieht man eben auch, dass im Grunde nach Frankfurt dann ja die Gladbacher Hochphase begann, weil man eben die Spiele, die man gewinnen soll, kann und muss, auch eben gewonnen hat. Und wenn es dabei bleibt, wäre die Saison ja schon in Ordnung, das muss man ja sagen. Dann käme man ja so in die Bereiche 45 bis 50 Punkte, selbst wenn man nur macht, was man in der Hinrunde gemacht hat. Aber es ist was anderes dann in Frankfurt zu spielen oder jetzt zu Hause, Augsburg kommt, man fährt nicht nach Augsburg. Also da gibt es schon ein paar Vorteile und Bochum tut mir bei allem leid, was man über Bochum sagt, sympathischer Verein, für Dieter Hecking sicherlich eine Aufgabe, wo man ihm gönnt, dass er den Club in der Liga hält, etc. etc. Aber da muss man einfach gewinnen und genauso muss auch ganz Gladbach dieses Spiel angehen. Also jeder Gedanke, die können uns irgendwie gefährlich werden, muss natürlich da sein, aber darf gar keine Rolle spielen im Selbstvertrauen.
Jetzt ist Gladbach ja der historisch beste Elfte nach der Hinrunde gewesen mit 24 Punkten, irgendwie 7-3-8. Sieht jetzt ne, mit mehr Niederlagen als Siegen schon gar nicht mehr so gut aus. 24 Punkte, der Schnitt ist ja okay. Und man muss sagen, der Spielplan meint es nicht so gut mit Borussia, aber am nächsten Spieltag halt schon. Da hat man eben dieses Siegpflichtspiel gegen Bochum. Der 7. Platz ist nur 3 Punkte weg, der 6. 4 Punkte. Und dann gibt es eben so Paarungen, wie das Mainz gegen Stuttgart spielt, Freiburg die Bayern empfängt, Dortmund und Bremen sich Punkte gegenseitig wegnehmen. Also ja, gibt dann auch schon Chancen, dass am nächsten Sonntag, wenn der nächste Spieltag vorbei ist, die Tabelle auch wieder deutlich besser aussieht. Deswegen noch mehr, ja, vielleicht noch mehr Druck, aber auch noch mehr Anreiz, es dann gegen Bochum rauszureißen. Ich würde sagen, jetzt haben wir viel abgesteckt, aber reden wir doch mal über die, die das dann auch hinkriegen sollen, nämlich über Borussias Startelf.
Aufstellungstipp.
Ja, Moritz Nikolas hatte nicht so die tolle Woche, ohne was dafür zu können. Jetzt natürlich mit 8 Gegentoren in 2 Spielen und einer ja, Serie von 4 Elfmetern in 4 Spielen in Folge. Das wäre vielleicht auch mal ein Ansatz, keinen zu verursachen. Aber einen Ansatz an Moritz Nikolas zu zweifeln, den gibt es natürlich nicht.
Nein, darum wird er auch spielen und völlig zu Recht auch. Also ich glaube, er war in Leverkusen schon die ärmste Sau. Was das angeht, konnte sich da nicht groß auszeichnen. Vorher in Wolfsburg auch komplett alleine gelassen. Was ich gut bei ihm fand, war, dass er wirklich dann auch mal die anderen zusammengestaucht hat. Ich glaube auch, er ist gewachsen an seiner Rolle. Und da sieht man dann eben auch, dass er inzwischen eine andere Präsenz hat und da auch wirklich in der Mannschaft dann auch mal klare Worte spricht. Zumindest sah es dann auf dem Bildschirm im Fernsehen so aus, wie er da den einen oder anderen angegiftet hat. Aber zu Recht, also das sollte halt nicht so sein. Und ein Torwart mit 9 Gegentoren in 3 Spielen ist nicht glücklich. Das ist schon ganz gut. Und er wird jetzt erpicht darauf sein, dass es jetzt genau anders läuft, dass endlich mal wieder die Null steht.
Da können ja auch oder sollten auch alle anderen was zu beitragen. Vor allen Dingen die Viererkette. Das ist ja auch anzunehmen, dass sie so heißt. Ich würde sagen, im Zentrum, Elvedi, Itakura, keinerlei Zweifel. Jetzt ist aber so, dass auf beiden Außenverteidiger-Positionen, ich habe es schon vorweggenommen, diskutiert werden kann. Netz oder Ulrich, Leiner oder Skelly. Und also, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sogar jetzt 2 Wechsel vornehmen. Dann würde ich sagen, komm, ja, Luca Netz ist jetzt nun mal besser durch diese englische Woche gekommen, hat einen guten Eindruck hinterlassen, kann dann vielleicht auch offensiv mehr Input gegen Bochum liefern, also Chance von Beginn an. Und auf der rechten Seite, ja, ist ein bisschen wie beim VAR und Elfmetern, also wirklich auch knapp. Und es ist auch quasi, wenn man jetzt Leiner bringt, nicht falsch und dann muss man es nicht umgekehrt machen. Aber ich fände es auch nicht verkehrt, Joe Skelly wieder zu bringen. Also bin ich relativ unentschlossen, was diese Rechtsverteidigerposition angeht. Also im Gros der Spiele sehe ich dann Skelly schon mit dem größeren Potenzial und auch auf einem jetzt nicht so furchtbaren Weg. Aber man muss Stevie Leiner zugute halten, dass das in Leverkusen ja teilweise fast schon verblüffend stabil war und natürlich mit dem gewohnten Einsatz. Deswegen bin ich so bei 53% Joe Skelly.
Ja, ich habe hier tatsächlich auf meinem Zettel Joe Skelly stehen und würde auch davon ausgehen, dass er wieder in die Mannschaft kommt. Seoane hat ein bisschen angedeutet, dass er dem einen oder anderen noch mal Pause geben wollte. Jetzt Leiner mit seiner Erfahrung, auch mit seiner Kampfkraft gegen Leverkusen da eben ein bisschen für Ordnung sorgen sollte. Er hat das ja auch getan, er hat sich da immer wieder dagegen gestemmt, hat natürlich klar die Geschwindigkeitsdefizite im Vergleich zu den Leverkusener Spielern, hat aber wirklich, fand ich, dagegen gehalten. Aber gegen Bochum ist dann vielleicht doch Joe Skelly der dann über die Flügel mehr bringen kann nach vorne. Und auf der anderen Seite würde ich tatsächlich Lukas Ulrich lassen, hat mit meiner Gesamtkonstruktion der Mannschaft zu tun. Und also ich sag dann Skelly, Itakura, Elvedi und Ulrich.
Okay, also nicht komplett einig, aber eben ein Indiz dafür, dass es auch Optionen gibt. Die gibt's auch auf der Doppel-6, die zuletzt öfter mal gar keine war. Da würde ich aber sagen, die gibt es wieder, sehr eindeutig gegen Bochum. Und ich könnte, also ich sage dann immer, in meiner Welt, in meinem Kopf, könnte es auch einfach mal Sander Reitz sein. Glaube ich aber nicht, natürlich. Und Julian Weigel wird spielen. Und neben ihm sehe ich es nach wie vor so, dass Rocco Reitz einfach dem Borussenspiel gerade dann gegen den Gegner wie Bochum mehr von dem gibt, was es braucht. Und er irgendwie auch so ein bisschen jetzt seiner Fähigkeiten beschnitten war, wenn er da so rechts gegen Leverkusen rumlaufen muss. Deswegen würde ich die Doppel-6 Weigel-Reiz aufstellen. Zumal Philipp Sander jetzt auch wirklich dann nicht so überzeugend gemacht hat und halt auch diesen entscheidenden Fehler hat. Das hat er doch öfter mal drin. Auch jetzt dann nicht so die riesige Passsicherheit. Man meint ja, die würde komplett für ihn sprechen. Deswegen jetzt also keine unfassbar glasklare Entscheidung für Reiz, aber eben doch eine Entscheidung für ihn.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dann halten wir uns nicht lange damit auf, sondern gehen in den sehr interessanten Bereich, nämlich die Offensive, wo man jetzt wirklich ja bis auf dem Kleindienst vorne, das so frei bin ich mal, das schon vorwegzunehmen, weiß ich nicht, alles machen kann, was einem so einfällt. Deswegen lautet mein Vorschlag jetzt Player links, Stöger zentral, Hack rechts.
Dem ist etwas hinzuzufügen, um das aufzugreifen von eben. Player sehe ich genauso, deswegen auch die Variante mit dem etwas defensiver ausgerichteten Ulrich, um Player da eben den Rücken frei zu machen und nicht noch nach ganz groß nach hinten arbeiten zu müssen. Stöger gegen seinen Ex-Verein, da würde ich als Joane schon auf die ausgerechnet Geschichte auch so ein bisschen setzen. Wäre ja ganz cool, wenn Stöger gegen Bochum vielleicht einfach mal sein erstes Freistoßtor erzielt, wenn er irgendwas, und vielleicht spielt er sich da frei. Also definitiv Player Stöger müssen gegen so einen Gegner. Ich glaube auch, dass Bochum extrem tief stehen wird. Das heißt also, es wird nicht viel Tiefe angeboten werden. Und von daher würde ich tatsächlich auf der Seite, also Robin Hack hat mir nicht gut gefallen in den letzten Spielen, muss ich sagen. Er ist immer engagiert, man kann ihm da gar keinen Vorwurf machen, aber es fehlt so dieses Fortune, was ihn so ein bisschen auszeichnet. Er hat es auch nicht geschafft, dann vielleicht mal den Ball ins Tor zu schießen. In Wolfsburg war es ja knapp. Aber das fehlt ihm im Moment so. Und ich weiß, wenn ich jetzt Trancara sage, das sage ich auch, wenn ich den da aufstellen würde, dann sagen alle, ja wieso, der hat doch noch nie irgendwas gemacht. Ja gut, er hat gegen Union Berlin immerhin das 1-0-Siegtor geschossen, daraus aber keine Energie gezogen. Gleichwohl sage ich, gerade gegen Bochum, das ja sehr robust daherkommen wird, vielleicht so dieser Angriff mit zwei auch größeren, körperlich präsenten Spielern, Seoane hat darauf hingewiesen, und vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung damit verbunden, dass der Schwanschara jetzt irgendwann mal im Kopf den Klick bekommt. Honorar ist nicht da, vielleicht das mal als Chance begreift und versucht jetzt wirklich mal nachhaltig die zu nutzen. Das kann er hauptsächlich mit Toren natürlich machen oder mit Vorlagen, aber dass er jetzt wirklich mal ganz anders auf dem Platz ist. Er hat Unterstützung bekommen, verbale Unterstützung von Seoane und auch von Wirkus, die wirklich nochmal gesagt haben, wir glauben an den Schwanschara, wir glauben, dass er sein Potenzial noch nicht abgerufen hat, dass er aber noch machen kann, wenn er in den Rhythmus kommt. Und das würde ja bedeuten, dass er vielleicht jetzt zum dritten Mal, wenn ich jetzt mal so durchgehe, das hat es glaube ich noch nie gegeben, dass er dreimal hintereinander in der Startelf stand, erste Saison immer verletzt, jetzt in der aktuellen Saison nicht die Qualität. Also ich sage Schwanschara und auf der anderen Seite Player und im Zentrum Stöger.
Ich glaube, er hat es wirklich ganz am Anfang geschafft, nur, also in den ersten drei Spielen, und dann ging es los.
Mit dem Pokalspiel in Verbindung, ja.
Nee, sogar Augsburg, Leverkusen, Bayern. Aber dann war Jordan am Start. Und aber danach kann ich es eigentlich fast ausschließen. Ja, naja, es wäre zumindest überraschend, wenn er so oft begonnen hätte. Es war auf jeden Fall von den dreien auch da, wo ich am meisten jetzt überlegt hätte. Ich bin mir sehr sicher, dass das mit Player Stöger so ein bisschen, weil es ja auch in der Hinrunde geklappt hat, wenn auch gegen einen anderen Trainer noch, jetzt die gute Wahl ist. Und bei Stöger ich so einen Eindruck habe, dass er gegen so Gegner auch noch eher der Kevin Stöger sein kann, den man sich wünscht. Und in der Konstellation, wenn ich da jetzt auch Netz und Skelly drin habe, kann halt auch Netz wirklich sehr hoch schieben, kann da fast mit Ballen Außenstürmer links geben. Dann hat man eher Joe Skelly so ein bisschen eingerückt im Aufbau in einer Art Dreierkette. Stöger und Player wirklich dann auch ebenfalls in den Halbräumen eingerückt. Deswegen vielleicht ist es von der Gesamtformation dann wirklich auch gewinnbringend. Und Schwanschara kann eben auch von rechts dann reinstoßen, so wie es ihm beliebt. Könnte Robin Hack auch, aber ich sehe, dass dann das Schwanschara sogar etwas mehr liegt. Wäre jetzt dann, wie gesagt, auch die engste Position für mich da vorne. Es ist viel in Bewegung, obwohl es in Summe gar nicht so viele Verletzte sind, aber ein Honorar im Prinzip löst dann schon ganz viel aus, weil er eben nicht 1:1 zu ersetzen ist mit seinen Qualitäten, mit seiner Spielweise, Mentalität, Einsatz, Kondition, also er bringt da wirklich ganz viel mit. Jetzt gilt es, diesen Haarriss in seinem Fuß weiterhin fast buchstäblich in Watte zu packen, ist ja wirklich richtig stillgelegt mit so einem Vakuumkissen, und dann kann man ja fast nur hoffen, ne, aus Borussia-Sicht, dass das wirklich gut geht und auch bald heilt.
Tja, ich glaube, man kann sagen, es gab wenige Spieler, die auf gar keinen Fall ausfallen sollten. Einer von den wenigen Spielern ist Franck Honorat, von daher ist das schon ein richtig großes Pech, weil er ja doch in Verbindung auch mit Tim Kleindienst einfach den Unterschied ausgemacht hat. Mit seiner Art, mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Flanken, mit den Standards darf man ja nicht vergessen. Und auch als Typ, finde ich, tut er der Mannschaft unheimlich gut. Und darum tut es ihr nicht gut, wenn er fehlt. Tut uns weh, hat Roland Wirkus gesagt. Und ich glaube, das kann man nachfühlen. Aber Nochmal, jede Tür, die zugeht, ist jetzt ein blöder Spruch und würde andernorts 3 Euro kosten, aber da geht eine andere auf und ich hoffe mal, dass da möglicherweise der Kollege Tschwanscherer mal durchgeht und ja, einfach mal das Vertrauen von Manager und Trainer in seine Person ein wenig anders zurückzahlt als bisher. Jo, da sind wir beim Tippen und letztes Mal habe ich dem, als ich im Podcast dabei war, mit Thomas Grulke, den Vorrang gegeben und ich werde es wieder tun. Du darfst einen Tipp
geben. Ich wollte gerade sagen, dann weiß ich, was jetzt kommt, aber es ist ja sehr nett, dass ich vorlegen darf. Gebe einen Tipp ab, wo ich auch wieder eine Vermutung habe, dass du vielleicht sagen wirst, dass du es auch tippst. Ich tippe 3-1 für Gladbach.
Tatsächlich sag ich 2-3-0. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sehr die Gladbacher ins Spiel reinkommen und wie schnell sie sich freispielen können. Und ich würde es dem Nikolas gönnen, dass er tatsächlich diese Null mal wieder hält, dass er da unbeschadet bleibt, nachdem er doch arg gelitten hat in den letzten Spielen. Also ich sage einfach jetzt mal, Gladbach gewinnt 3-0.
Okay, ich wollte gerade sagen, ob sie 2 oder 3-0 gewinnen, hängt ja dann letztlich davon ab, ob sie 2 oder 3 Tore machen. Aber die Antwort hast du gegeben. Ja, das wäre in allen Belangen überzeugend und wichtig. Das haben wir, glaube ich, zu Genüge formuliert. Und jetzt schon mal überlegen, es würde schief gehen. Dann bahnt sich natürlich keine Abstiegsgefahr, Absturzgefahr, was auch immer an, aber wäre jetzt wirklich schon wichtig, einfach vor der Musik zu bleiben, im Vergleich zur Hinrunde einfach jetzt da dieses Mindestmaß an Punkten zu halten, weil wir wissen, wie die Lage war, als man nur 6 Punkte nach 6 Hinrundenspielen hatte, einfach mal reinkommen und jetzt nicht wirklich, also ich finde ab 4, das ist ja dann schon eine relativ heftige Niederlagenserie oder 4 sieglose Spiele, wirklich, wirklich wichtig am Samstag, aber gerade im Borussia-Park ist man ja gegen Mannschaften, die hinter einem stehen, wirklich makellos und ja, deswegen.
Es ist ja auch ein bisschen Gefahr im Verzug. Der FC Augsburg kommt ja da mit gewaltigen Schritten von hinten angerast, hat jetzt, glaube ich, 22 Punkte. Ist also die Option, an Gladbach vorbeizuziehen, wenn das in die Buchse geht gegen Bochum für die Borussen. Also auch da sei der Zeigefinger mal erhoben mit dem Hinweis darauf, da gar nichts anbrennen zu lassen und den Lauf der Augsburger jetzt noch, denen da noch entgegenzukommen. Mit anderen Worten, auch da bitte kurz noch mal nach unten gucken. Ich finde es richtig und wichtig, nach oben zu gucken und zu definieren, dass man eben dahin will und dass das auch das Ziel ist und dass man da auch die Optionen hat. Aber man muss jetzt leider auch durch diese 3 Niederlagen und durch eben die Augsburger Hochphase da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht doch ein bisschen auch abrutscht. Und das war ja so ein schönes Gap da, zwischen Gladbach und Augsburg, womit man der untere Tabellenteil ein Stück weg war. Das ist geschmolzen und da sollte man doch dran arbeiten, dass es nicht noch mehr schmilzt. Und ja, wie gesagt, Aufgabe ist, in beide Richtungen zu gucken und nur in eine Richtung ja, zu denken, nämlich zu diesem Heimsieg gegen den VfL Bochum. Dieter Hecking wird wahrscheinlich Teile unseres Podcasts in der Bochum-Kabine abspielen, um seine Mannschaft zu motivieren, vermute ich mal.
Ja gut, wenn es ihm hilft, sind alle Mittel recht. Ja, ist ja auch ein Stream, den wir gerne mitnehmen. Ne? Also auch Hörer und Hörerinnen aus Bochum sind willkommen. Ja, ich würde sagen, dann haben wir alles beleuchtet, was es zu beleuchten gibt bei Borussia am Ende einer enttäuschenden englischen Woche. Das muss man eben so sagen, auch wenn dieses Szenario jetzt eins war, das nicht ganz abwegig erschien, aber dann eben ja doch mit der sehr hohen Niederlage in Wolfsburg und ja, halt. Ja.
Man muss ja auch nicht alles Erwartbare erfüllen. Das ist ja so ein bisschen das, was in der Saison dann immer noch da ist. Du gewinnst weiterhin nicht gegen die Top-Mannschaften. Das sind einfach die Punkte, die andere vielleicht auch holen, wo man dann Ausrufezeichen besetzt und wo man dann einfach einen Schritt mal nach vorne tut. Wir haben es ja vorher gesagt, dann hätte man mit nur einem Punkt gegen Bayern oder in Wolfsburg, da hätten die Gladbacher diese 25 gehabt. Das ist so eine Marke, die seit Martin Stranzl bei mir im Kopf ist, wo man immer sagt, ja, 25 hin, 25 rück und dann bist du bei deinen 50 und dann kann dir überhaupt nichts passieren. Du bist auf jeden Fall im Europakontext dabei und wenn du dann noch 1 oder 2 kleinere Schritte dann machst, dann bist du schon ganz, ganz in anderen Sphären unterwegs und das hat sich in den vergangenen Jahren ja auch gezeigt, wie dünn das Eis da letzten Endes nach oben ist, dass man durchbrechen kann. Und das ist einfach ärgerlich, dass das in dieser Woche komplett hinten liegen geblieben ist. Ja, Bayern, ja, Leverkusen, ja, in Wolfsburg, aber nein, auch in diesen Spielen haben andere schon gepunktet. Kiel holt einen Punkt in Leverkusen. Bayern, wie gesagt, verliert in Mainz. Und Wolfsburg ist ja jetzt auch, das hat Johanna selber gesagt, auf Augenhöhe. Also ne, nicht jetzt hingehen und sagen als Gladbach, naja, war halt, sondern da ist nichts passiert und jetzt muss was passieren. Und was danach kommt, Frankfurt, Stuttgart, bitteschön, darf ruhig auch was passieren.
Ja, man bekommt ja schon als Kind häufiger gesagt, man soll nicht so auf andere schauen, aber ich würde gerade sagen, in diesem Kontext in der Tabelle sollte man das. Man sieht dann irgendwie Werder, die zwei große Chancen haben, zu Hause gegen Heidenheim und Augsburg sich da richtig oben festzusetzen, nur einen Punkt holen. Freiburg kriegt die Bude voll, Mainz verliert bei Union Berlin, Dortmund kann man ja fast mittlerweile sagen, hat auch alle drei Spiele verloren. Deswegen einfach in diesem Kontext dran zu bleiben oben, das ist wichtig, dass die Saison auch interessant und spannend bleibt, nicht irgendwann dann so dahin plätschert. Und ja, drei Punkte gegen Bochum sind dafür essentiell. Jetzt haben wir es nochmal gesagt und ich würde sagen, dann blicken wir auch diesem Spiel entgegen und sprechen drüber in der nächsten Woche.
So sei es. Gutes und sportverbundenes Vergnügen gegen den VfL Bochum.
Bis dahin eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Ciao.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.